Ja, Frau Böttcher, ja. Freue mich, dass Sie da sind. Jetzt fällt mir gleich mal die Frage ein. Sie lesen jetzt zum zweiten Mal, ne?
Nee, ich war schon öfter da. Dreimal bestimmt. Cool. Also das dritte Mal auf alle Fälle. Also zweimal habe ich gefehlt.
Hat man das?
Muss ich mich entschuldigen?
Wer hat denn das eigentlich genehmigt?
Ich habe doch hier mein Lesezeichen. Ja, meine Geschichte hat sehr viel mit August zu tun. Weniger mit dem Monat, eher mit den Ereignissen. Plötzlich war alles anders. Die bewusste Erinnerung an Berlin beginnt im Kindergartenalter. Alle Geschwister meiner Mutter lebten mit ihren Familien in dieser Stadt, in der sie groß geworden war. So kam es, dass ich im Sommer oft einige Wochen bei Mutters Schwester lebte. Sie war verwitwet und bewohnte eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Schöneberg. Von hier aus konnte ich den nahen Park mit dem Spielplatz sehen und im Haus wohnte Carla, ein Mädchen in meinem Alter, mit der ich gemeinsam die Umgebung erkundete. Kein Weg führte dabei am Gemischtwarenladen vorbei, wo es Lakritzschnecken und bunte Zuckerstangen für 10 Pfennige gab. Carla weihte mich auch in das Geheimnis Kaugummi ein. Bei mir hing dieser leider in langen, klebrigen Fäden an meiner Kleidung und ließ sich weder abrubbeln noch mit Wasser abwaschen. Das gab tüchtig Ärger mit der Tante. Mit der S-Bahn fuhren wir oft nach Wannsee, um dort im See zu baden. Als Schulkind fuhr ich immer mit meinen Eltern von Weihnachten bis Neujahr zum Großvater. Dieser wohnte zusammen mit Mutters jüngerem, noch ledigen Bruder im Bezirk Tiergarten in Moabit. Kinder gab es dort leider nicht, aber mein Onkel nahm mich überall hin mit, sodass ich mich bald gut auskannte. Einen bleibenden Eindruck hinterließ der besondere Geruch von Weißbrot und Schrippen, wie hier die Brötchen genannt wurden, in dieser Bäckerei. Diesem Duft bin ich später nie wieder begegnet. Von Moabit aus besuchten wir die Familie des jüngeren Bruders in Charlottenburg. Mein Cousin Günther hatte eine Vielzahl Freunde und wir spielten im großen Schlosspark oder gingen ins Kino. An den Film Außer Rand und Band mit Elvis Presley erinnere ich mich noch heute. Der älteste Bruder wohnte mit seiner Familie in Marienfelde. In der hübschen Wohnsiedlung mit den Reihenhäusern ging es fast ländlich zu, denn der Hauptverkehr lief weiter entfernt. Cousine Heidi, 6 Jahre jünger als ich, wollte nie mit mir spielen. Ich durfte mir all ihre schönen Sachen nur ansehen. Trotzdem fuhr ich gerne dorthin. Überhaupt mochte ich diese Familienausflüge nach Berlin. Doch erst als ich 13 Jahre alt war, begriff ich, dass Berlin zwar die Hauptstadt Deutschlands, aber nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten gevierteilt war, wovon der kleinere Teil als Ost-Berlin bezeichnet wurde. In den Westsektoren kannte ich mich unterdessen bestens aus. Dieses Berlin betrachtete ich als mein zweites Zuhause und ich war fest davon überzeugt, nach Abschluss meiner Ausbildung einmal hier zu leben. Mit den Kontrollen auf dem Weg über die Sektorengrenze hatten wir uns abgefunden. Zur Entlastung der Verwandten brachten wir aus dem Garten und von den geschlachteten Haustieren unsere Verpflegung mit. An den schweren Koffern hatte Vater immer tüchtig zu schleppen. Silvester 90 war vorbei und unser Neujahrsbesuch in Charlottenburg war zu Ende. Der Onkel begleitete uns mit Familie zum Bahnhof. Ich hatte unter meiner Kleidung mehrere dünne Westernromane versteckt, die mir mein Cousin geschenkt hatte. Mir war etwas mulmig wegen der Kontrollen. Es war ein tränenreicher Abschied und ich höre noch heute meinen Onkel sagen: "Na, na, bis August werdet ihr das doch aushalten. Dann machen wir zusammen Ferien." Er klopfte uns ermunternd auf die Schultern. Niemand ahnte, dass es ein Abschied für immer war. Im Zug hatte die Ausweiskontrolle. Ich war schon im Besitz eines Personalausweises und hielt den Beamten das blaue Dokument voller Stolz hin. Dieser schaute mich groß an und fragte, haben Sie noch Ihren anderen Ausweis? Wieso? Das ist doch der Personalausweis, erwiderte ich. Nee, das ist der FDJ-Ausweis, Fräulein. Mir war das hochpeinlich. Alle anderen lachten herzlich. Nach Einsicht ins Personaldokument sah er von einer weiteren Kontrolle ab. Ich atmete auf, die Hefte waren gerettet. Die Zeit bis zum Sommer verging schnell mit Lehrbetrieb im Krankenhaus und Berufsschulalltag. Der 15. August. Mein Reisetermin nach Berlin rückte immer näher. Ich sehnte mich nach der Stadt mit ihrer Betriebsamkeit, dem Menschengewimmel, dem besonderen Flair von heißem Asphalt und Abgasen. Besonders auf das Bummeln über die nächtlich erleuchteten Straßen durch die belebten Geschäfte freute ich mich sehr. Ich konnte es kaum erwarten. Mein Koffer stand schon halb gepackt im Flur. Dann kam der 13. August 1961. Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam, erfuhr ich von meiner Mutter, dass ich nicht mehr nach Berlin fahren konnte. Warum? Fragte ich erstaunt. Haben die Berliner abgesagt? Meine Mutter schüttelte den Kopf und sagte unter Tränen, die haben uns eingemauert. Ich begriff nur, dass meine Reise geplatzt war. Auch der Vater kam später in gedrückter Stimmung. Jetzt ist es wohl vorbei mit, was? Mit Berlin in Weihnachten in Berlin. Entschuldigung. Alles, was er hervorbrachte, für mich war es ein Schock. Nie wieder Berlin. Als Kontakt blieben nur noch Briefe hin und her. Nicht einmal telefonieren konnten wir. Für all meine hochfliegenden Berlin-Träume bedeutete es das endgültige Aus. Ja, Ost-Berlin gab es noch. Das war mir aber fremd. 1963, auf einer Klassenfahrt nach Dresden am Ende meiner Ausbildung, durchfuhren wir Berlin. Da sah ich sie zum ersten Mal, die Mauer. In der Ferne noch den Funkturm und einige der Charlottenburger Hochhäuser. Es tat schrecklich weh und ich hätte weinen können. Von diesem Moment an entwickelte sich eine Art Hassliebe zu Ost-Berlin. Ich mied die Stadt. Erst in den 70er Jahren kam ich auf einer Tagesfahrt wieder hierher. Wir besuchten den Tierpark in Friedrichsfelde, waren kurz auf dem Alexanderplatz. Das war es. Nach meiner Ausbildung bekam ich eine Anstellung in der Poliklinik in Pasewalk, hatte bald eine Familie mit 3 Kindern und Berlin war nicht mehr mein Ziel. Als es wieder möglich wurde, besuchten die Verwandten meine Eltern, 2-mal in all den Jahren. Sie ertrugen diese Grenzkontrollen nicht. Nur Mutters Schwester, die inzwischen in Frankfurt am Main lebte, kam regelmäßig. Ich hatte inzwischen über den zweiten Bildungsweg den Beruf gewechselt und durfte nun als Pädagogin keine Westkontakte haben oder ich musste sie bei den vorgesetzten Stellen anmelden. Um die Meldung zu umgehen, besuchte ich meine Eltern heimlich, wenn die Tante dort war. Zu Weihnachten gab es Päckchen und Pakete aus dem Westen, zu anderen Zeiten Post- und Urlaubsfotos. So hielten wir spärlichen Kontakt. Wir wünschten uns oft ein geeintes Deutschland. Doch niemand glaubte ernsthaft daran. Durch meinen neuen Partner war ich nach Delitzsch in Sachsen umgezogen. Wir machten 2-mal am Müggelsee bei netten Bekannten Campingurlaub, aber das Berlin-Gefühl von einst wollte im Osten der Stadt einfach nicht aufkommen. Zu Ostern 89 kam der Cousin meines Mannes mit seiner Familie aus München zu Besuch. Sie wohnten beim Onkel in Delitzsch. Es war ein erstes Kennenlernen. Als sie sich verabschiedeten, meinte der Cousin mit Handschlag auf die Schulter meines Mannes, na, dann alles Gute und im nächsten Jahr bei uns in München. Tochter. Ich lachte und sagte, du Spaßvogel, dein Wort in Gottes Gehörgang, das werden wir wohl nicht mehr erleben. Ob Gott es wohl doch gehört hat? Bei uns veränderte sich alles im schnellen Tempo. Meine Familie nahm an den Friedensgebeten und Montagsdemos teil. Dann fiel die Mauer. Deutschland war nach 40 Jahren wieder vereint. In Berlin waren wir noch im Dezember, Begrüßungsgeld abholen, auf dem Kudamm spazieren, einen guten Badmintonschläger kaufen und uns über die Preise wundern. Später unternahmen wir noch einmal eine organisierte Busreise in den Tiergarten und eine Theaterfahrt. Kontakt zu den noch in Berlin wohnenden Verwandten hatte ich nicht mehr. Post- und Päckchensendungen hörten nach der Wende auf. Über die vielen Jahre der Trennung hatte sich die Familie auseinandergelebt. West-Berlin hatte für mich die Anziehungskraft aus Kindheit und Jugend verloren. Heute ist Berlin für mich nur noch Deutschlands Hauptstadt. Ein bisschen schade ist das schon.
Also ich habe heute etwas aus der Dialektliteratur mitgebracht, speziell von Lene Vogt. Wir sind ja alles oder fast alles Sachsen hier. Und die Sachsen, sagt man, die sind gemütlich, die reisen gerne und die singen gerne.
Nun, da lese mal vor, ja.
Der Sänger. Wer singt denn da so wunderschön, dass ein das Herz tut aufgehen? Der König fragt es und befahl, man bringt den Gerl bei mich in den Saal. Der Sänger, der verneigte sich und blickte sich und beichte sich. Dann stimmt er eine Arie an und hing zum Schluss ein Triller dran. Der ganze Hof war tief gerührt und hat wie blödsinnig applaudiert. Der König sprach, hey Sänger du, jetzt gib noch was recht Schmalzes zu. Drauf sang der Mann ein Wiechenlied, das förmlich ihn ins Bett hineinzieht. Beim letzten Worte Gute Nacht hat er die Augen zugemacht. Nee, rief der König, war das schön. Hier hast du auch ein Edelstein. Und huldvoll zerrt er von der Hand sich ein sehr kostbaren Diamant. Das liegt mir ferne, sprach der Mann. Dass ich nehm ein Brillanten an. Die Sibo gehen bald nachgesaust und dächte, den hab ich gemaust. Wie gut gesprochen, rief der Fürst, auf andere Art geehrt du wirst. Hier, nimm mal Schlips aus Seidenband, ich wärschen da um mit eichner Hand. Behalt dein Schlips, behalt dein Ring, ich tu wie so ein Vogel sing. Umsonst und gratis jederzeit. Mein Lohn ist, wenn's die Menschen freit. Doch willst du mir durchaus was geben? Ein Täppchen Kaffee, das tät ich nehm. Und da wir gerade beim Kaffee sind, gibt's noch was übers Kaffeegespenst. Wenn das schon mal jemand gehört hat. Am Lielchen stehen um Mitternacht, da latscht ein Gespenst durch den Felsenschacht. Das rasselt mit irgendwas furchtbar da drum. Die Leute, die flüstern, jetzt geht's wieder um. Nun hätte ja mancher recht gerne erfahren, was bloß der Geist drum wärcht schon seit so vielen Jahren. Kein Mensch aus der Gegend konnte sich das erklären, was der in der Schlucht drinne hatte zu mehren. Bis endlich mal einer, Paul Bobsig aus Berne, sich ranschlich voll Mut und Vertrauen zu seinen Sternen. Kaum, dass er vom Gärsturm dat Mitternacht schlagen, kam pinklichs Gespenst in ein Hemd ohne Kragen. Die knochigen Finger umkrafften ein Dopp, ein Spiritus-Kocher trug's oben auf sein Kopf. Dann hockte sie's hin unter den Lilienstein und braute sich Kaffee. Nee, roch der bloß schön. Befeiert vom Dufte der göttlichen Troppen, fing Paul an zu plägen. Hey, mir auch, Schoppen! Hierauf gab's ein Knall und der Geist war verschwunden. Paul Popsichen haben sie am Morgen gefunden. Der saß schwer verbrät in der Kaffeelache. Das war dem gestörten Gespenst seine Rache. Da noch viele andere dran sein wollen.
Vielen Dank
für euch heute auch.
Als der Jahresring ausgeschrieben wurde vom Urgrößtester Jahresring und ich vor dem Scharfrichterhaus stand, dann faszinierte mich das. Was hat denn eigentlich so ein Scharfrichter alles so gemacht? Und Delitzsch war ja eine der Städte, die eine eigene Gerichtsbarkeit hatte, was nicht überall so war. Und was noch präziser oder und noch, na, wie soll ich sagen, Delitzsch hatte also auch einen Scharfrichter, die Krankheit zu bekämpfen. So ging es schon in den vierten Monat. Es wurde nicht schlimmer, es trat aber auch keine Besserung ein. Da besann sich die eine Bäuerin auf die Kräuterfrau Hermine, die etwas abseits des Dorfes in einer halb verfallenen Lehmhütte hauste. In aller Herrgottsfrühe machte sie sich auf den Weg zu ihr. Den letzten Anstoß dazu hatte ihr der Dorfgeistliche gegeben, der den beiden Kranken keine Überlebenschance mehr gab. Er war der Meinung, Gott habe sich von ihnen abgewandt und sie dem Teufel überlassen. Er kam auch nicht mehr in die Häuser und wollte selbst deren Frauen und Kinder nicht mehr in der Kirche sehen, da sie ja alle mit dem Teufel im Bund wären. Die beiden Höfe verfielen immer mehr. Die Mägde und Knechte hatten sich aus dem Staube gemacht, wie es der Geistliche von ihnen verlangt hatte. Und die Frauen allein konnten die anfallenden Arbeiten auf so einem Hof nicht bewältigen. So ging sie also zur Kräuterfrau Hermine, um sie zu bitten, den Kranken zu helfen. Die hörte sich das alles an und tat, als wenn sie das noch nie gehört hätte. Dabei hatte sie schon lange davon erfahren und sich auch schon damit beschäftigt. Nach einiger Zeit des stillen Nachdenkens war sie dann einverstanden, sich der Sache anzunehmen, hatte aber eine Bedingung. Die Bäuerin sollte doch in genau 3 Tagen um Mitternacht mit noch 2 Frauen zu ihr kommen. Nur zu viert kann man das Heilkraut finden, welches benötigt wird. Aber alles müsse heimlich um Mitternacht geschehen. Wieder im Dorf angekommen, ging sie sofort zu der Bäuerin, deren Mann ebenfalls da niederlag. Sie berichteten ihr von ihrem Vorhaben. Aus einer anfänglichen Zögerung reifte auch in ihr der Entschluss, es doch zu probieren. Schlimmer konnte es ja nicht werden, dachte sie. Sie wollte sogar ihre Schwester als 4. Frau mitnehmen. Gesagt, getan. In der 3. Nacht schlichen sie sich zur Hütte der Kräuterfrau. Nicht ohne eine gehörige Portion Angst, gesehen zu werden. Mit einer verdunkelten Laterne, die die Kräuterfrau trug, gingen sie auf die Suche, fanden auch das gesuchte Heilkraut und vollführten die von der Kräuterfrau vorgeschriebene Zeremonie. Danach gruben sie es mit einem dicken, langen, schwarzen Wurzel aus. Daraus werde sie einen Sud kochen, der die Kranken wieder auf die Beine bringen wird. Zufrieden schlichen sie wieder nach Hause. Schon am anderen Morgen kam sie heimlich mit dem Gebräu und flößte es den kranken Bauern ein, schärfte den Frauen gleichzeitig immer wieder ein, ja, keinem etwas davon zu erzählen. Schon nach wenigen Tagen trat bei den Kranken eine Besserung ein. 4 Wochen später konnten sie schon die ersten wackeligen Schritte machen. Alles sprach von einem Wunder. Nur der Geistliche wollte daran nicht so recht glauben. Er war überzeugt davon, dass der Teufel seine Hände mit im Spiel hatte. Er konnte und wollte sich nicht mit einem Wunder abfinden. Immer öfter schlich er um die Höfe herum, um die Wahrheit herauszufinden. Er hatte das Vorkommnis auch sofort seinen Vorgesetzten in der Stadt berichtet und auch seine Zweifel angemeldet. Auch die waren von der These mit dem Teufel überzeugt und beauftragten ihn unbedingt und mit allen Mitteln die Wahrheit herauszufinden. Nach Tagen erfolgloser Nachforschung kam dem Dorfgeistlichen ein Zufall zu Hilfe. Die Schwester der Einbäuerin war das alles zu geheimnisvoll. Immer öfter meldete sich ihr Gewissen, immer öfter träumte sie, der Teufel werde sie holen. Um ihr Gewissen wieder zu beruhigen und ihre verirrte Seele zu reinigen, ging sie zur Beichte. Sie nahm ja an, dass der Geistliche Schweigepflicht hätte und somit nichts verraten könnte. Normalerweise kommt zur Abnahme der Beichte der Pfarrer aus Delitzsch ins Dorf. Doch diesmal war er verhindert und der Ortsgeistliche nahm die Beichte ab. Als sie bemerkte, dass nicht der Delitzscher Pfarrer anwesend war, nahm sie sich vor, nichts davon zu sagen. Der Geistliche aber bemerkte, wer da ihm gegenüber kniete und nutzte die Gelegenheit, redete auf sie ein und ließ nicht locker. Dass sie Schuld auf sich geladen hätte, redete er immer wieder ein. Nur durch eine umfassende Beichte könnte sie ihre Seele retten und käme vom Teufel los. So eingeschüchtert fing sie an, alles, was sich ereignet hatte, genau zu schildern und auszuplaudern. Immer mit dem Hintergedanken, sich vom Teufel zu befreien. Aufmerksam hörte der Priester zu. Als dann die Kräuterfrau ins Spiel kam, trat ein zufriedenes Lächeln in sein Gesicht. Genau darauf hatte er gehofft. So nahm das Verhängnis seinen Lauf. Da so etwas nur der Teufel machen kann, waren die Weiber alle 4 mit dem Teufel im Bunde und waren nach kirchlichem Glauben Hexen. Es dauerte nicht lange und sie standen vor der Inquisition und wurden der Hexerei angeklagt. Da sie dies aber kategorisch bestritten und immer wieder beteuerten, nicht mit dem Teufel im Bunde zu sein, wurden alle 4 zur Folter verurteilt, um die Wahrheit herauszufinden, wie es hieß. Wie bei allen Folterungen, so auch hier, sagten die Gemorderten grundsätzlich das, was die Richter und vor allem der Klerus hören wollten, um den Schmerzen der Folter ein Ende zu bereiten. So war es auch bei den 4. Worauf sie natürlich erst recht als Hexen verurteilt wurden. Das Urteil lautete Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Zur Begründung hieß es, um die Seelen zu reinigen und den Teufel auszutreiben. Der Delitzscher Scharfrichter Michael Jeck und seine Henkersknechte gruben daraufhin 4 dicke Pfähle am Fuße des Galgenberges in die Erde. Diese waren aus besonders hartem Holz und lagerten längere Zeit im Wasser. Sie sollten und durften ja nicht leicht mitbrennen. Denn sollte sich ein Verurteilter vor Eintreten des Todes aus den Flammen befreien können, würde das Todesurteil in Haft umgewandelt, was wiederum dem Scharfrichter ein schlechtes Zeugnis ausstellte. Rings um die Pfähle wurden Holzscheite aufgestapelt. Festes, trockenes Hartholz, das die Delitzscher aus dem Heideforst bekamen. Es brannte schnell und lange und gab eine große Hitze. In jedem der Pfähle wurde vom Schmied ein eiserner Ring angebracht, an dem die Verurteilten angebunden wurden. Obwohl der Schmied dafür gutes Geld bekam, machte er diese Arbeit nur ungern. Seine Frau sagte dann aber immer, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer und verdient sich das Geld. Daran musste er jedes Mal denken. Doch es lief ihm eiskalt über den Rücken, wenn er auf so einen Scheiterhaufen seine Arbeit verrichtete. Der Tag der Hinrichtung rückte immer näher. Michael Scheck schaute jeden Tag zum Himmel hinauf. Aber aus dicken Wolken regnete es schon seit Tagen wie aus Kannen und wollte kein Ende nehmen. So war es auch an diesem Tag der Vollstreckung. Als ob jemand etwas gegen dieses Urteil hätte, als wolle er dieses grausame Schauspiel verhindern. Dem Scharfrichter blieb nichts anderes übrig, als sich beim Richter einen anderen Termin zu holen. Ganze 2 Tage mussten noch gewartet werden, ehe sich die Wolken verzogen hatten. Schon vor dem ersten Hahnenschrei machten sich die ersten Neugierigen auf den Weg zur Hinrichtungsstätte. Für die meisten der Delitzscher, vor allem der Reichen, war so eine Hinrichtung ein wahres Volksfest. So kam eine ganz schöne Masse von Gaffern zusammen, die den Weg zum Galgenberg auf dem Weg säumten. Auf 2 Karren, die von einem Pferd gezogen wurden und die Bauern von Hohenroda stellen mussten, wurden die Frauen zum Galgenberg gefahren. Von den neugierigen Massen wurden sie beschimpft und beworfen. Keiner schritt dagegen ein, keiner kümmerte sich darum. Vor allem die jungen Kerlchen hatten ihren Spaß daran, mit Steinen nach den Frauen zu werfen. Man hatte ihnen ja gesagt, es sind Hexen. Vor den 4 Scheiterhaufen wurden sie von dem Karren gezerrt, was nicht schmerzlos abging, da ihre Hände nach hinten zusammengebunden waren. Michael Jeck war der erste Scharfrichter, der von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet war. Er sah deshalb auch besonders streng und gefühlskalt aus, was durch seine ruhige Haltung noch verstärkt wurde. Keiner außer einer Frau antwortete dem Pfarrer, der vor ihr stand und sie fragte, ob sie Schuld hätte. Wir sind nicht die, die vom Teufel besessen sind und haben auch keine schwarze Seele. Die schwarze Seele hast du. Du hast das Beichtgeheimnis gebrochen. Du hast den Teufel in dir. Du müsstest verbrannt werden. Nach diesen Worten war es still in der Runde geworden. Alles schaute auf den Pfarrer. Der schlug ein Kreuz und rief, so kann nur der Teufel sprechen, und trat schnell zurück. Jetzt kamen die Henkersknechte mit pechgetränkten Fackeln, zündeten damit den Scheiterhaufen einen nach dem anderen an. Knisternd und zischend fing die Holzscheite Feuer. Schon nach wenigen Augenblicken waren die Schmerzensschreie der Frauen zu hören, die jetzt mitten in den Flammen standen. Jetzt, wo das Holz brannte, konnte man sehen, wie sie sich vor Schmerzen hin und her wandten. Dann sanken sie nach vorn über und hing bewusstlos an den Stämmen. Den ganzen Tag brannte das Feuer noch. Erst am anderen Tag wurde der Aschehaufen von den Henkersknechten zusammengekehrt und auf den Friedhof in ein Loch geschmissen. Grabsteine oder irgendwelche Namen durfte es für diese Frauen nicht geben. Wo war denn der dänische Galgenberg? Bahnhof. Dort, wo heute der untere Bahnhof ist, war der Galgenberg.
Ja,
das war schlimm.
Herr Sacher, darf ich dich bitten? Ich nehme gleich den.
Frau Bartsch.
Was gibt's denn heute Schönes auf den Ohren?
Es gibt 2 Gedichte und eine fantastische Geschichte.
Schön. Ich werde sie mal ein bisschen ein.
Ja?
So recht?
Gut.
Perfekt. Ja, Frau Bartsch, jetzt kann es losgehen.
Ja. Julias Gedanken und Träume. Julia, 21, ist krank. Gedanken verloren, sitzt sie vor dem Fenster. Sie schaut ins Ungewisse. Vor ihr weiße Blätter, unbeschrieben. Ein Windstoß nimmt sie mit. Sie steigen empor, segeln hoch oben zwischen Himmel und Erde, werden kleiner, immer kleiner verschwinden, kehren zurück, verweilen zwischen Sonne und Wolken. Man kann sie nicht hören, nicht sehen, nicht greifen. Trotzdem sind sie da. Wo kommen sie her? Wo fliegen sie hin? Keiner kennt sie. Sie gehören ihr allein. Es sind ihre Gedanken und ihre Schwestern, die Träume. Und jetzt kommt die fantastische Geschichte. Da muss ich noch etwas dazu sagen. Moment, das ist der verkehrte. Das ist der zweite Teil. Wenn Ihnen der erste gefallen hat, dann können Sie sich den zweiten Teil das nächste Mal wünschen. Bei mir können die verschiedenen Spielzeuge erzählen und die haben eigentlich recht menschliche Züge. Altes Kinderspielzeug. Jahrzehntelang hatte es ein trauriges Dasein auf dem Spitzboden des Hauses hinnehmen müssen. Die Ecken des einzigen Kinderbuchs waren vom häufigen Umblättern ausgefranst. Die Titelseite war unter einer dicken Staubschicht begraben und mit ihr die beiden Heldinnen der Geschichte, Annemie und Ännchenklein, samt neugeborenen Brüderchen. Was hatten sie nicht alles erlebt, seit sie aus der großen Stadt dem kleinen Mädchen als Geschenk übergeben worden waren. Obwohl diese noch nicht lesen konnte, suchte sie immer nach Vorlesern, bis sie die Geschichte mit dem kleinen Bruder auswendig konnte. Das Buch wurde überall hin mitgenommen, am meisten ins Bett, aber auch in die selbstgebauten Laubhütten am Gienickengraben oder auf die grünen Frühlingswiesen zum Gänsehüten. Es wurde um und um geliebt, denn das kleine Mädchen besaß nur dieses eine. Eines Tages kam die Kunde, dass ein Spielzeugtreffen stattfinden sollte. Das Spielzeug musste alt sein, doch es musste sich noch an die Geschichten von früher erinnern können. Außerdem sollten sie Zeitzeugen suchen und zum Treffen mitbringen. Das Buch musste nicht lange suchen. Eingewickelt in einen Plastiksack hauste im Halbdunkel der Kaufladen aus vergangenen Kindertagen. Die Tante hatte den drei Mädchen damit eine große Freude gemacht. Der Kaufladen war nicht neu. Er musste, weil die Zeiten schlecht waren, gegen Lebensmittel eingetauscht werden. Es war mühselig, den Kaufladen von Leipzig bis in das kleine Dorf zu befördern. Hinzu kam, dass die Leipziger Kinder sich ungern von ihm trennten. »Wollt ihr zu Weihnachten Gänsebraten oder den Kaufladen essen?«, fragte die Mutter. Da stimmte bei allen der Magen für den Braten und wir hatten den schönsten Kaufladen der Welt. Es waren vor allem die kleinen Porzellanschildchen für Mehl, Zucker und all die anderen Dinge, die es dort zu kaufen gab und den Laden zu etwas Besonderem machten. Auch er war hoch erfreut über die Einladung. Endlich kommt man wieder einmal unter die Menschen. Aber es geniert mich ein wenig, dass mir ein Schildchen abhanden gekommen ist. Doch das Buch meinte, der Laden solle nicht so eitel sein. In anderen Familien wären sie schon längst im Sperrmüll gelandet. Im Gästezimmer, wo der kleine Paul schlief, wenn er bei Oma und Opa zu Besuch weilte, hatte es sich die ungeliebte Puppe bequem gemacht. Sie trug noch immer das gehäkelte rosa Kleid wie vor 60 Jahren. Aus ihren blauen Augen schaute sie damals wie heute ein wenig dümmlich in die Welt. Sie konnte noch nicht mal Mama sagen und ihre langen Beine erinnerten an ein Mannequin. Sie war als Baby nicht zu gebrauchen. Dazu war sie zu hart und auch Paul brachte ihr keine Liebe entgegen.
sondern bevorzugte seinen Teddy Giesbert. Man musste sie ewig betteln, ehe sie einwilligte, zum Spielzeugtreffen mitzugehen. Doch nur unter der Bedingung, dass sie ein Vollbad nehmen durfte und nach der neuesten Mode eingekleidet werden würde, gab sie ihr Ja-Wort. Eine schriftliche Einladung erhielt das Kästchen. Denn seine Geschichte war schon in einem Buch erschienen und damit sozusagen öffentlich geworden. Seine Vergangenheit lag allerdings immer noch im Dunkeln. Die Besitzerin bewahrt es nach wie vor in ihrer Schreibtischlade auf. Aber noch immer weiß niemand, wie es aus Russland in unser sächsisches Dorf kam. Mit jedem Jahr, das verstreicht, wird es schwerer, Licht ins Dunkel zu bringen. Ob ich doch noch einmal nach den Angehörigen forschen sollte? Ich fürchte nur, das wird keine heitere Geschichte. Alle vier Kandidaten freuen sich auf das historische Spielzeugtreffen. Sie sind gespannt, ob sie dort noch alten Freunden von früher begegnen und sie in die Arme schließen können. Und das Treffen findet auch statt, aber das lassen wir jetzt mal ruhen. Hinter den Vorhang schauen. Ich möchte einen Blick in die Zukunft tun. Ein Guckloch bohren in die Zeit danach. Wie einst die Dorfbengels in die Kabinen des Freibades. Möchte zuschauen, wie meine Urenkel aufwachsen. Ob ich in ihnen etwas von mir entdecke? Eine Geste, einen Zungenschlag oder ein Lächeln? Ich möchte einen Blick in die Zukunft werfen, die Welt von morgen sehen. Doch wird sie besser sein als heute? Die Jungen werden rütteln an den Türen zum Morgen, die Alten sich festklammern am Althergebrachten. Es wird Gutes und Böses geben, von Generation zu Generation weitergetragen. Keiner kann seine dunklen Seiten einfach ablegen, wie den Mantel an der Garderobe. Die Hoffnung auf Frieden wird bleiben, im Großen wie im Kleinen. Werden Roboter den Menschen ersetzen? Wird die Welt untergehen? Fest steht nur eins: Alles geht weiter.
Vielen, vielen Dank. Das letzte Wort möchte ich, oder die letzten zwei Worte möchte ich einmal wiederholen. Alles geht weiter, weil wir machen jetzt eine Pause.
Ja, ich habe mir heute gedacht, ich lese mal was, was nicht von mir ist, sondern von einer anderen Frau. Und zwar ist es Katrin Bauerfeind, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Moderatorin bei Dreisat. Bekannt durch ihre unglaublich sexy Lache und Stimme, die sie sich durch viel Rauchen und Saufen erarbeitet hat. Ich saufe nur mal, aber rauche nicht.
Ist das das, wenn wir jetzt die Shanties singen müssen?
Na, kann sein. Das Buch heißt Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag, Geschichten vom schönen Scheitern. Ganz kurz zur Frau Bauerfeind, die ist Jahrgang 1982, ist Journalistin und ich habe mich sehr lange gegen dieses Buch gewehrt, weil ich gedacht habe, noch eine Frau so um die 30, die selbstironisch ihr Leben aufschreibt. Nee.
Kannst du nochmal das iPad hochhalten?
Ja, bitte. Ja, mit Bild. Mit Bild, vorne drauf und überhaupt. Ja, und dann dachte ich in meinem Urlaub, ich kaufe mir dieses Buch und habe es auch gleich in 2 Stunden fertig gelesen. Und dann habe ich so gedacht, guck mal an, noch so eine Frau um die 30, die genauso denkt wie ich und auch so schreibt. Und deshalb dachte ich, lese ich das mal vor. Weil die Katrin und ich uns quasi im Geiste sind wir Schwestern. Das schöne Werk hier heißt Leerstand oder Scheitern an Beziehungen. Ich bin nicht mehr jung. Ich merke es an den anderen. Wenn Freundinnen anrufen und sagen, dass sie schwanger sind, erwarten sie mittlerweile von mir, dass ich mich freue und nicht mehr wie früher sage, ach du Scheiße, und was jetzt? Schwangerschaften sind nämlich kein Unfall mehr, sondern Familiengründung. Familien werden um mich herum weit mehr gegründet als Start-ups. Immer noch. Das Konzept Familie ist ähnlich langlebig wie das Konzept Kirche, obwohl in beiden Fällen nicht klar ist, warum. Meine Generation ist ja mit der Kelly Family groß geworden, die eindrucksvoll bewiesen hat, dass auch eine vermeintlich intakte Familie auf lange Sicht meist so auseinanderfällt wie das Gesicht von Michael Jackson, da aus einer notorisch zerstrittenen Familie kam. Jeder von uns kommt natürlich aus einer Familie und die meisten berichten auf Nachfrage, dass es bei ihrer oft so harmonisch zuging wie zwischen Römern und Galliern. Aber offenbar verhält es sich mit diesen Erfahrungen ähnlich wie mit den Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen. Sie werden massenhaft ignoriert. Sie gelten nur für die anderen. Man wird es selbst anders machen, besser. Die eigene Lunge wird sich blenden mit dem Nikotin verstehen, so wie die eigenen Kinder sich nie schreiend im Supermarkt auf den Boden werfen werden und der eigene Mann nie zu einem langweiligen Kerl mit Glatze und Bauch mutiert. Ich habe viel Sympathie für solche Formen von Unlogik und bin trotzdem weit entfernt von Familiengründung. Ich bin Single. Ich finde das okay. Ich weiß nur nicht, warum sich sämtliche schwangeren, hochzeitswilligen Familiengründungsfreundinnen nie für ihre Lebensform rechtfertigen müssen, ich mich für meine aber schon. Da, wo ich herkomme, kann ich im Single-Zustand zum Beispiel nicht mehr lange hin, ohne dass sich alle fragen, was los ist. Mit 30 zu Weihnachten nach Hause zu den Eltern zu fahren, ohne Mann und Kinder, geht in Schwaben eigentlich nicht ohne Attest. Sie macht doch Fernsehen. Ist keine Ausrede, die man gelten lässt. Von Modernität, urbanem Leben und ähnlichen Flausen sollte man sich als Frau mit 30 dann doch langsam mal verabschieden, findet man da, wo ich herkomme. Die Schwaben haben Günther Oettinger erfunden, die S-Klasse und die Kehrwoche. Man könnte auch sagen, die Spießigkeit. Dafür werden sie in Berlin ausgiebig gedisst, aber mein Eindruck ist, in Deutschland haben mental überwiegend die Schwaben das Sagen und nicht die Berliner. Tübingen ist auch in Bielefeld, Schwetzingen auch in Flensburg und Leimen auch in Grimma. Selbst in Köln hörte ich neulich, als ich auf der Suche nach einer Wohnung war, von einer gleichaltrigen Bekannten: Du suchst echt nochmal eine Wohnung? In deinem Alter sollst du nicht lieber ans Heiraten denken? Alleinsein hat viele Vorteile, aber auch den Nachteil, dass einem niemand diese Vorteile glaubt. Irgendwie hat die Gesellschaft ein paar Assoziationsketten, die 2014 eigentlich gar nicht mehr tragbar sind, sich aber so hartnäckig halten wie das Gerücht, bei der Mondlandung oder dem Tod von Elvis sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. In den Augen der meisten ist Single sein ähnlich wie arbeitslos sein oder Hunger haben. Ein Zustand, der zwar hin und wieder eintritt, den aber jeder von Natur aus so schnell wie möglich wieder ändern will. Wer länger Single ist und nicht Priester, Nonne oder Serienkiller, macht sich verdächtig. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ein Single als Bundeskanzler ist weniger vorstellbar als ein Schwuler oder ein Behinderter auf dem Posten. Selbst Bin Laden, Assad und Saddam waren verheiratet. Oft traut man sich deshalb gar nicht zu sagen, dass man Single ist. Man nuschelt sich so um eine Antwort herum: ich guck mal. Dabei muss man sagen, dass Singles ja keine exotische Minderheit sind, sondern mancherorts schon die Hälfte. Die Paarvariante mag ja noch das Ideal sein, aber die Normalität ist sie doch schon lange nicht mehr. Die Reaktion auf den Satz "Ich bin Single" ist aber immer noch: Was? Wieso das denn? Du bist doch eine tolle Frau. Unausgesprochen schwingt dahinter schon ein leichtes oder etwa nicht. Es ist ein bisschen wie mit der sonnigen Altbauwohnung in zentraler Lage mit Parkettbalkon und ungemein günstiger Miete, die aber jetzt schon einen Tick zu lange leer steht. Auch da fragen sich alle, wo ist der Haken? Ich bin jetzt 31, noch halten sich die kritischen Nachfragen in Grenzen, noch gelte ich nicht als tragisch, aber wenn man 2-3 Jahre weiterdenkt, wie lange kann ich noch erzählen, dass ich erstmal ein bisschen Karriere machen will und warte, lass mich gerade mal lauschen? Nein, da ist kein Tick-Tack, Tick-Tack. Ich höre keine biologische Uhr, keine Kinder haben möchte. Allerspätestens in 5 Jahren glaubt mir das keiner mehr. Alles, was ich Mann und kinderlos erreichen werde, ist Mitleid. Ich brauche aber kein Mitleid, ich habe ja keinen Krebs, sondern nur keinen Mann. Ich bin einfach nur Single. Und irgendwann hat auch keiner mehr Mitleid. Irgendwann werden alle mich als schrullig verbuchen. Wie vermackt muss die Alte denn sein, dass die immer noch niemanden abbekommen hat? Komischerweise finden sogar die Einzelteile der unglücklichsten Paare, die ich kenne, dass sie trotzdem noch in der besseren Situation sind als die, die alleine sind. Nur um es nochmal schriftlich festzuhalten, ich habe nichts gegen Männer und auch nichts gegen Beziehungen. Bestimmt geht das sogar hin und wieder auf. Tom Hanks ist seit 25 Jahren verheiratet und sieht immer noch zufrieden aus. Manchmal sieht man selbst vor Seniorenheimen alte Pärchen, die sich an der Hand halten. Vielleicht ist es für den einen oder anderen genau das Richtige. Mich wundert nur die Ausschließlichkeit, mit der alle um mich herum dieser Idee nachhängen, als sei Mann und Kinder für Frauen so unausweichlich wie Zellulite. Dabei kann man doch an wenigen Themen so vielfältig scheitern wie an Beziehungen. Als Single kann ich alleine shoppen. Vor der Umkleide wartet kein Mann, dem man ansieht, dass er sich zwischen Schuhen, Kleidern und Oberteilen so wohl fühlt wie Rammstein auf einem Konzert von Florian Silbereisen. Ich kann im Auto machen, was ich will. Ich höre Musik, ich kann super nachdenken, ich kann so viel rauchen, wie ich will, ohne dass jemand Frischluft braucht und sämtliche Fenster aufreißt. Ich kann anhalten, Pause machen, telefonieren und ungesundes Zeugs von der Tanke essen. Ich habe Zeit für mich und kann mich häufiger verfahren als Kolumbus, ohne dass es zu Streitereien kommt. Der Mann im Mond, die Frau im Auto, das sind für mich ideale Konstellationen für Single-Sein. Ich bin Herrin meines Badezimmers. Das Badezimmer ist ähnlich wie der Beichtstuhl, die Wahlkabine oder der Zahnarzt ein Ort, den man nur alleine aufsuchen sollte. Ein gemeinsames Badezimmer ist ähnlich romantisch wie ein Candlelight-Dinner an einer Autobahnraststätte. Das fängt für mich schon bei der Frage an, wer das Klopapier kauft. Gut, vielleicht bin ich doch schon schrullig. Ich kann einen Sonntag so gestalten, dass er aussieht wie eine Vorabend-Doku auf RTL 2. 9 Folgen Simpsons am Stück, Tiefkühlpizza, 3 lange Telefonate und ein 43-minütiger Blick aus dem Fenster, vor dem nichts passiert. Ich hatte schon ganze Sonntage, an denen ich nichts weiter gesagt habe als: Stellen Sie doch das Essen bitte da auf den Tisch, danke, und stimmt so. Klar, auch ich komme mitunter nach Hause und der Kühlschrank ist so leer wie das Bett und die Wohnung ruhig. Die Stille einer leeren Wohnung ist der Soundtrack des Single-Lebens, nicht immer ein Hit. Dann ist nichts zu hören als der eigene Herzschlag. Und sein eigenes Herz muss man erstmal aushalten.
Wen hast du gezogen?
Einen gewissen Herrn Gräfe.
Wer ist das?
Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Gott.
Hat der schon mal gelesen?
Komischer Name auch, finde ich. Habe ich auch viel aufs Maul
gekriegt. Ja,
guten Tag.
Wer sind Sie?
Ich bin der Herr Gräfe. Ich verkaufe hauptberuflich Staubsauger.
Okay. Das sind die Gräfe-Sauger. Ja, was
guten
hast
Tag.
Du Schönes mitgebracht? Erstmal was Ausgedrucktes?
Ja, was Ausgedrucktes, aber handschriftlich die Überschrift Korrektur. Geändert. Was
handschriftlich Ausgedrucktes? Okay.
Patrone war leer. Ja, ich habe ein recht kurzes Gedicht.
Das ist recht wenig für dich eigentlich.
Ja, und, aber dann habe ich ja auch noch eine Doppelseite mit.
Okay. Ich wollte schon Kritik üben.
Nee, komm mir nicht so. Ich mühe mich.
Ja.
Ich kann aber nichts versprechen.
Jetzt lachen wir nochmal alle durch, nochmal kurzes Durchlachen und dann geht's los, ne?
Ja. Schrödingers Katze.
Oh.
Ich fühle mich wie Toulouse-Lautrec, nur dass in meinem Körper mehr Platz ist. Oder eher wie ein sanfter Riese, gefangen in unter 1,80. Und auch wenn ich zugeben muss, meine Neugier hat die Katze auf dem Gewissen. Denn als wär's Weihnachten, habe ich ohne nachzudenken die Box aufgerissen. Am selben Tag habe ich dem Teufel auch meine Seele verkauft. Er hat sich überfressen und dafür nicht mal ein Zehntel gebraucht. Jetzt frage ich mich, ob's das alles wirklich wert war. Hat sich's gelohnt oder war ich vorher vielleicht stärker? Jetzt tätowiere ich mir erstmal Nietzsche-Zitate auf den Unterarm, feiere gute Partys ab sofort nur noch auf Kontergan und stell dann fest, solche Sätze waren alle schon mal da. All das nur wegen dieser einen schicksalhaften Nacht, in der den Messias in mir der Blitzschlag traf. Ja, das Zweite, was ich mithabe, wurde mir von einem Magister der Germanistik gesagt, ist keine Kurzgeschichte. Als ich davon aber berichtete, war das noch nicht absehbar, dass es mehr werden könnte. Es nennt sich ein Tag wie jeder andere. Es ist ein Morgen wie jeder andere, doch an diesem Morgen nehme ich die Welt zum ersten Mal richtig wahr. denkt Uwe Meier, als er wie jeden Morgen mit einem Becher Kaffee im Zug sitzt. Einzig heute Morgen hatte er seine Zeitung nicht bekommen, was ab und an vorkam. Der Zusteller war nicht sonderlich zuverlässig. An sich war das auch nicht weiter schlimm. Doch heute früh konnte Uwe auch nicht auf seinen MP3-Player zurückgreifen, der noch ungeladen auf dem Schreibtisch lag. In diesem Moment beschließt er, seine Umgebung genauer in sich aufzunehmen. Menschen beobachten, oder wohl besser gesagt Zombies auf dem Weg zur Arbeit oder in den Feierabend nach der Nachtschicht. Uwe weiß zwar, dass er auch nur einer der Zombies ist, und doch fühlt er sich anders, zumindest heute Morgen. Er will sich seine Menschen genau ansehen, aufhören, ein Zombie zu sein. Warum er seine Umgebung vorher nie so betrachtete, kann er nicht genau sagen. Uwe verfügt eigentlich über eine äußere Erscheinung, wie geschaffen, um andere zu beobachten. Er hat ein Gesicht, nicht mehr, nicht weniger. Ein Gesicht, das einem sofort wieder zu entfallen scheint, sobald man wegsieht. Sowohl Körperbau als auch Haltung sind wie dafür geschaffen, selbst noch in Neongelb gekleidet, mit der Umgebung zu verschmelzen. Uwe ist weder sonderlich dick noch sonderlich schlank. Er ist einfach. Und da sitzt er nun mit seinem kurzgeschorenen Haar, dem Drei-Tage-Bart, seinem 0815-Anzug, den Kaffeebecher fest umklammert im Zug und bestätigt sich noch einmal: Es ist ein Morgen wie jeder andere. Doch heute nehme ich die Welt zum ersten Mal richtig wahr. Als Uwes Zielhaltestelle durch die Lautsprecheranlage des Zugs proklamiert wird, beginnt er, den Kaffeebecher, nun notgedrungen einhändig haltend, in seiner Tasche nach der Zigarettenschachtel zu kramen. Vom Bahnsteig bis zu seinem Arbeitsplatz braucht er etwa 5 Minuten. Danach könnte er vor dem Betreten des Gebäudes noch eine dritte Zigarette rauchen, bevor er sich bis zur Mittagspause in Abstinenz üben müsste. Er sieht seinen Schreibtisch in diesem Moment schon vor sich. Die angehäuften Akten, die von Menschen berichteten, die nicht länger imstande waren, ihre Rechnung zu begleichen. Warum nur kam die Zeitung heute nicht? Und wieso muss der Akku ausgerechnet heute leer sein? Warum muss ich ausgerechnet heute Zeit haben, über all das nachzudenken? Will die Welt mir was sagen oder male ich mir nur schon wieder zu viel dabei aus? Ich will doch nur die 8 Stunden rumbringen und dann vorm Fernseher ganz tief in der Couch versinken. Und mit diesem Gedanken drückt Uwe die Zigarette im Ascher aus, betritt die erste Stufe auf dem Weg zur Eingangstür. Doch an diesem Tag hindert ihn etwas, die Stufen zügig zu erklimmen. In ihm keimt die zarte Hoffnung, von einem herabstürzenden Flugzeug, einem fehlgeleiteten Atomsprengkopf oder einfach von einem von der Fahrbahn abgekommenen Auto erfasst und niedergestreckt zu werden. Aber weit und breit nichts dergleichen auszumachen. Und so realisiert er, wirklich arbeiten zu müssen. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde und dem obligatorischen Abstecher zur Kaffeemaschine richtet sich Uwe an seinem Arbeitsplatz ein. Er hatte eigentlich nie ein Problem mit dem Großraumbüro, abgesehen von der Tatsache, hinter sich noch Menschen sitzen zu haben, was ihn schon immer beinahe wahnsinnig machte. Dieses Gefühl des Beobachtetwerdens, des Über die Schulter schauens, hatte ihn schon in der Schule immer in die letzte Reihe getrieben. Erstmal umschauen. Alles gut. Keine bösen Menschen, keine Monster, nur Kollegen. An sich schlimm genug. Doch dann fällt sein Blick auf ein Post-it an seinem Bildschirm. Mach doch mal Überstunden. XO, XO. Was zur Hölle? Uwe beugt sich vor, um den Zettel genauer zu betrachten. Das ist nicht die Handschrift eines der arschigen Kollegen. Uwe blickt sich noch einmal suchend um. Kein Hinweis auf die Identität des Spaßvogels. Er zieht das Post-it ab, zerknüllt es und wirft es in den Papierkorb neben sich. Doch da klebt schon ein weiteres an derselben Stelle wie das erste. Du sollst nicht blöd gucken und freidrehen, du sollst Überstunden machen. 3 Ausrufezeichen? Da meint es jemand ernst, war alles, was Uwe in diesem Moment denken konnte. Jetzt nur nichts anmerken lassen, ganz normal verhalten. In diesem Moment steht Uwe auf und beginnt seinen Weg zur Toilette zu suchen. Eine schnelle kalte Dusche ist ihm in diesem Moment nicht vergönnt. Also begnügt er sich damit, sich einen Schwung kaltes Wasser ins Gesicht zu klatschen. Auf dem Rückweg hält er Ausschau nach Hinweisen, die ihn zu diesem Witzbold führen könnten. Doch da ist nichts. Nur die Kollegen. Einige ihre Arbeitszeit an der Kaffeemaschine schindend, andere mit Aktenordnern unterm Arm hin und her wandernd. Doch die meisten starren nur, die Tastatur malträtierend, ab und zu einen Blick in ihre Unterlagen werfend auf ihren Bildschirm. Aber wirklich niemand, weit und breit, macht in diesem Moment den Eindruck, einen perfiden Plan zu verfolgen, der Uwe dem Nervenzusammenbruch wieder ein Stück näher bringen würde. Also nimmt er wieder an seinem Schreibtisch Platz. Schon wieder ein Post-it? Echt jetzt? Er zieht es in seiner einsetzenden Verwirrung ab. Dieses Mal ist da nur das eine. Und so beginnt er zu lesen. Ganz ruhig bleiben. Mach dir keinen Kopf, sondern einfach Überstunden. Ich erkläre alles später. Jetzt reicht's, denkt Uwe und beschließt, seinen Arbeitsplatz erst zu verlassen, nachdem der Verschwörer sich zu erkennen gibt. Und wenn das bedeutete, Überstunden zu machen. In 5 Jahren ist er vielleicht 3 oder 4 Mal länger geblieben. Und auch nur, wenn die Kacke wirklich so am Dampfen war, dass Heimgehen ihn direkt auf die Streichliste gebracht hätte. Die Wahrheit, oder zumindest meinen Verstand nicht zu verlieren, ist wohl doch wichtiger als der Feierabend. Du bist also geblieben, sagt eine sanfte Stimme, die Uwe nicht recht einordnen kann, die aber definitiv zu keinem Kollegen oder einer Kollegin gehört aus dem Schatten. Dementsprechend fällt ihm nichts Besseres ein, als zu erwidern, wie könnte man einer solchen Einladung widerstehen? Und als er Hände auf seinen Schultern spürt, hört er nicht mehr als ein Flüstern, das eher an ein Hintergrundrauschen erinnert. Du willst nicht länger zu den Zombies gehören, habe ich recht? Mehr als ein zustimmendes Nicken ist in diesem Moment für Uwe nicht umzusetzen. Folg mir. Ich kann nicht versprechen, dass es anders wird, aber es wird in jedem Falle besser. Fortsetzung folgt, wie man so schön sagt.